In den letzten Kapiteln Apostelgeschichte hatten wir gesehen, es geht weiter. Und wie es weitergeht? Die gute Nachricht breitet sich weiter aus. Und die Gemeinde, die Christen, bekommen einen weiteren Blick, ein weiteres Herz für die anderen Menschen, denen auch die gute Nachricht von Jesus gilt. Petrus versteht, auch Nichtjuden haben das Recht, Jesus Christus kennenzulernen. Und es geht auch nicht darum, durch Werke, durch gute Taten gerecht zu werden, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus. Wir haben gesehen, Gott geht in seiner Gnade weiter und weiter. Von Juden zu gottesfürchtigen Menschen bis zu dem allerletzten Heiden, also uns. Und überall auf der Welt, zu jeder Volksgruppe und jedem Menschen gilt es, Gottes gute Nachricht weiterzusagen. Was für eine gute Vorbereitung hatten wir darauf eben schon. Diese gute Nachricht vom Leben, vom Frieden mit Gott. Gott ist so gut, oder? Dass er es jedem Menschen gibt, dieses Angebot seiner Liebe. Und all das geschieht in großer Verfolgung, trotz Widerstand. Spürst du Widerstand, wenn du etwas von Jesus weitererzählst? Oder spürst du einen Widerstand, überhaupt etwas von ihm weiterzuerzählen? Kenne ich auch. Gut ist, diese gute Nachricht verbreitet sich auch und gerade gegen Widerstand. Und unser Abschnitt heute in Apostelgeschichte 11 spielt in Antiochia. Und Antiochia war eine antigöttliche Stadt. Der Name sagt schon, Antiochia. Okay, ich weiß nicht, was das heißt. Die Moral jedenfalls, die war komplett unterirdisch. Und es gab auch einen jüdischen Bevölkerungsanteil, aber die Stadt war nicht zu vergleichen mit Jerusalem. Anders als die Orte in Judäa, wo die Christen schon unterwegs waren, schon die gute Nachricht verbreitet haben, wo diese Hoffnungsbotschaft schon Wurzeln geschlagen hatte. Antiochia war also so eine gottlose Stadt, war ohne Orientierung in Ethik und moralischen Werten. Soll ich sagen, wie bei uns? Nein, Steinheim ist ja noch recht bewahrt, aber wem das nicht reicht, der kann den Blick noch ein kleines bisschen weiter schweifen lassen, da finden wir bestimmt was. Und trotzdem benutzt Gott die Gemeinde in Antiochia als große Startrampe für die gute Nachricht. So wird die gute Nachricht in die Welt verbreitet, auch zu den Heiden. Und Gott ermutigt. Ermutigt Christen in Antiochia mit dem großen Ermutiger, dem Sohn der Ermutigung, dem Barnabas, wie wir noch sehen werden. Und deshalb soll auch uns dieser Abschnitt, diese Predigt, dieser Gottesdienst ermutigen. Ermutigen, bei Gottes Plan mitzumachen. Als Gemeinde und als Einzelne. Und das soll uns ermutigen, wenn Gott selbst in diesem verdorbenen Antiochia sowas Wunderbares hat wachsen lassen können, dann kann er das auch mit und durch und bei uns. Und manches davon sehen wir und das ist wunderschön. Und freitags und sonntags abends beim gemeinsamen Gebet, da beten wir dafür. Und ich hoffe, auch jeder Einzelne, wir gemeinsam in unserem Gebeten beten dafür, dass Gottes Reich wächst, dass seine Hoffnungsbotschaft, seine Liebe sich immer mehr ausbreitet. Und wenn wir beten, dann ist es gut aufzupassen, dass unser Gebet nicht von Unglaube gebremst wird, sondern voll Glaube ist. Gott hat doch am ungewöhnlichsten oder unmöglichsten Ort mit den unwahrscheinlichsten Menschen die unglaublichsten, unglaublich Großes und Schönes gestartet. Und heute noch genauso, er ist derselbe. Und Jesus hat diese Gemeinde zum Leuchtturm in einem extrem dunklen Umfeld gemacht. So kann er das auch bei uns. Und manches davon haben wir die Woche gesehen, die Musical-Woche wurde schon erwähnt. Und also für mich ist das eine Ermutigung, das zu erleben, mit euch da unterwegs zu sein. Könnte ich viele Geschichten erzählen jetzt von der Woche, aber das können wir nachher beim Kaffee noch austauschen, was wir da an Ermutigung von Gott erlebt haben. Und ich hoffe, jetzt war die Einleitung lang genug, dass ihr in eurer Bibel Apostelgeschichte 11 aufschlagen konntet. Denn da schauen wir rein ab Vers 19, wo es heißt, während der Verfolgung nach dem Tod von Stephanus hatte sich die Gemeinde im Land zerstreut. Dabei kamen die Flüchtlinge bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia. Zunächst verkündeten sie die Botschaft Gottes nur unter den Juden. Sie verkündeten die Botschaft Gottes. Was für ein Bild habt ihr vor Augen, wenn ihr das Wort verkündigen hört? Was seht ihr vor Augen, wenn ihr an einen Verkündiger denkt? Jemand, der sich hinter eine Kanzel stellt? Das ist hier nicht gemeint. Hier steht im Griechischen eigentlich gar nichts vom Predigen. Da steht das Wort Laleo. Kennen wir vom Lallen. Lallen kann jeder. Okay, Laleo heißt nicht Lallen, sondern einfach reden. Aber reden kann auch fast jeder. Also, hier steht auch nicht was nur irgendwas reden, sondern da steht direkt, sie redeten das Wort. Wörtlich, sie redeten das Wort. Und das Wort steht im Neuen Testament für zwei Dinge. Einmal für Jesus als Person. Jesus ist das Mensch gewordene Wort Gottes. Und das Wort ist die Heilige Schrift. Das schriftgewordene Wort Gottes. Und sie reden also von Jesus, dem menschgewordenen Wort Gottes. Und sie reden von der Heiligen Schrift, dem schriftgewordenen Wort Gottes. Und sie, wer sind sie? Die Gemeinde, die Christen. Hier sind diese Christen gerade durch äußere Umstände Flüchtlinge. Aber auch die können was erzählen. Klammer auf, wir haben in Deutschland auch Flüchtlinge. Ich durfte vor einigen Jahren einen iranischen Flüchtling vor Gericht begleiten. Nein, der hatte nichts ausgefressen, ging um sein Bleiberecht. Und interessanterweise hat ihm nicht nur der Richter kritische Fragen gestellt, sondern sein eigener Anwalt hat so Fragen gestellt wie, du willst doch nicht etwa oder sie wollen doch nicht etwa die ganze Bibel glauben. Und so, in diesem Unterton. Und offensichtlich hatte weder der Richter noch der Anwalt die Bibel gelesen, um zu wissen, wovon sie reden. Bei dem, was sie ihm da unterstellt haben. Und seine Antwort, sein Vergleich, den fand ich richtig klasse. Er sagte, wenn ich ein Auto kaufe, dann kaufe ich auch nicht nur die schönen Räder und den Motor. Den Auspuff kaufe ich gleich mit. Das ist ein Gesamtpaket. So ist es auch mit der Bibel. Du hast es alles im Set, so ist es bei dem Christsein. Es gehört alles zusammen. Und schon in seiner Heimat hatte er offen von seinem Glauben an Jesus gesprochen, in dem Bewusstsein, das ist gefährlich. Und sein Anwalt meinte ja, wenn man dich dann zurück in den Iran schickt, weil du halt leider kein Bleiberecht kriegst, Klammer auf, dafür sind wir ja verantwortlich, wenn man dich zurück in den Iran schickt, dann kannst du einfach nicht in eine Gemeinde gehen, nicht von Jesus weitererzählen, ja Moslems von Jesus weitererzählen, das ist ja sowieso ziemlich daneben, provokant. Und darauf erklärte unser Glaubensbruder vor Gericht, Jesus ist der Kopf der Gemeinde und die Gemeinde ist der Körper. Und den Kopf vom Körper zu trennen, ist selten sehr gesund. Und er sagte noch, nur tote Fische schwimmen immer mit dem Strom. Lebendige wählen bewusst, in welche Richtung sie unterwegs sind. Fand ich mutig, wenn auch vielleicht kulturell, egal. Jedenfalls, dann wurde ihm auch unterstellt, dass er meinte, seine Gemeinde wäre die einzig richtige Kirche. Dabei war das weit weg von dem, was er glaubte. Ich habe den über Jahre begleitet, wurde ihm einfach so unterstellt. Er hatte nur deutlich gemacht, nicht seine Gemeinde ist die einzige, sondern hat er gesagt, Jesus ist der einzige Weg, um gerettet zu werden. Und dann musste er begründen, wieso er sich hat taufen lassen, was die Taufe für ihn bedeutet. Er wurde ausgefragt, wieso er gerade zur FEG gehört. Da habe ich mir gedacht, Mensch, eigentlich wäre das für uns alle gar nicht so schlecht, uns das mal bewusst zu machen. Wieso glaube ich eigentlich, was ich glaube? Wieso lebe ich das? Wieso schließe ich mich einer Gemeinde an? Und so weiter. Wir dürfen uns der Wahrheit stellen, denn es ist gut, was wir glauben. Und wenn wir irgendwo falsch liegen, weil wir die Bibel noch nicht richtig verstanden haben oder weil wir nicht das leben, was da drin steht, dann lassen wir uns gerne korrigieren. Und wenn wir glauben, was wir glauben, dann werden wir den anderen gern von Jesus weitererzählen, das Gute gern weitergeben, egal ob vor Gericht oder über den Gartenzaun. Und so wie es unser Bruder vorbildlich und einladend getan hat, so wie es manche unter uns auch tun. Sie erzählt ihrer Kollegin, sie reden mit einem Bekannten, sie hören zu, was er für Fragen hat. Sie geben Glaubensimpulse weiter und genau das sehen wir hier bei den Jüngern. Sie nutzen jede Gelegenheit, die gute Nachricht zu spreaden. Sie reden das Wort, die Botschaft Gottes, damals in Antiochia und heute hier bei uns, in Südostasien und wo immer. Und es sind ganz normale Christen, die davon reden, was sie erlebt haben, Jesus erlebt haben, was sie verstanden haben. Und jetzt schaut mal, in Jerusalem ging es los und dann ging das bis, hier ist übrigens Phönizien, dieser schmale Streifen. Wir grüßen die Frau von Phönizien von gestern vom Musical. Und dann ging das weiter bis nach Zypern, Antiochia. Und hier seht ihr die ganzen Gemeinden, die allein in diesen ersten paar Jahrzehnten entstanden sind. Überall haben die Christen das Evangelium hingetragen. Überall haben die Jünger neue Gemeinden gegründet. Ganz normale, einfache Christen haben von Jesus weitererzählt. Menschen sind zum Glauben gekommen, haben sich zusammengefunden und eine neue Ortsgemeinde ist entstanden. Wieso? Wieso sehen wir in wenigen Jahren so viele Gemeinden entstehen? Das sind Frauen und Männer, die Jesus folgen, die seinem Missionsbefehl treu sind und die schlicht und einfach das erzählen, was sie wissen, was sie verstanden haben, was in ihnen selbst lebendig geworden ist. Und weil sie das tun, werden Menschen gerettet, kriegen Menschen das neue Leben in Jesus. So bilden sie eine neue Ortsgemeinde, so eben auch hier in Antiochia. Und zeitweise war diese Stadt Antiochia die drittgrößte Stadt der ganzen Welt. Man sagt, 500.000 Menschen haben dort gelebt. Millionenstädte waren da noch nicht so verbreitet wie heute. Da war das gigantisch. Und wie gesagt, war das eine extrem gottlose, unmoralische Stadt. Man nannte sie die Stadt der Götter. In Antiochia gab es Tempel für Artemis, Apollo, Astarte, um nur bei A zu bleiben. Und es gab das sogenannte Apollo-Wäldchen. Das war ein Open-Air-Bordell, wenn man so will. Kultische Prostitution. Und neben diesem Mist gab es noch alle anderen abscheulichen Arten von Götzendienst. Die Menschen zerstören, die Menschen verstricken in Angst. Wir haben es vorher gehört, gibt es heute in verschiedener Form immer noch. Und Antiochia lag am Fluss Orontes. Und man sagte damals, dass die Korruption in Antiochia durch diesen Fluss sozusagen wie Müll, wie das Abwasser, von dem Orontes in den Tiber bis nach Rom geflossen ist. Über 2000 Kilometer. Also die Korruption in Antiochia war so extrem, dass sie selbst in Rom noch Korruption produziert hat. Klammer auf, wo es schon genug davon gab. Klammer zu. Und das war das Umfeld. Das Umfeld, in dem eine junge Gemeinde entsteht und gedeiht. Es war eine internationale Stadt mit Juden, mit Griechen, mit Persern, mit Arabern und so weiter. Und durch die vielen verschiedenen Einflüsse war es eine hochentwickelte, aber auch eine sehr tolerante Stadt. Jeder machte, was ihm passte, hatte seine eigene Philosophie, seinen Glauben. Also unser heutiges Konzept von verdorbener Toleranz ist nicht neu. Hier gibt es so Parallelen und der Mist von Antiochia, der fließt bis heute bei uns auf unsere Bildschirme, in unsere Schulbücher. Aber was macht Gott? Gott baut Gutes. Gott baut trotzdem sein Reich. Er baut Gesundes in einer moralischen Mülldeponie. Damals in Antiochia und heute bei uns hier in Steinheim und überall, wo wir hingehen, bis nach Asien. Gott rettet Menschen aus dem Dreck. Er wäscht sie rein. Er zieht ihnen neue, saubere, schöne Kleider an. Das ist eine Ermutigung, was Gott Großes tut, trotz widriger Umstände. Und Gott tut das durch ganz einfache Christen wie dich und mich. Christen, die auch nicht besser sind als der Rest der Welt. Wenn wir diese Situation vor Augen haben, dann ist es nicht schwer, sich vorzustellen, dass alles, was die Gemeinde in dieser verdorbenen Stadt tut, gegen den Strom ist, gegen den kulturellen Mainstream geht. Wenn sie sagen, Jesus ist der einzige Weg zu Gott, das ist intolerant. Wenn sie davon reden, was Gottes Sicht auf Ehe und Sexualität ist, ist das Beste, was ihnen passieren kann, dass sie nur ausgelacht werden. Wenn sie nicht mitmachen bei Korruption und Schwarzarbeit, fühlen sich andere dadurch beleidigt, angegriffen. Aber Gott lässt sich davon nicht abhalten und ihr seid der Beweis dafür. Wir sind der Beweis dafür. Irgendwann hat dir jemand von Jesus erzählt und offensichtlich so glaubhaft, dass du es überprüft hast und dann selbst gesagt hast, ja, ich gehe diesen Weg auch. Und der Heilige Geist hat das in vielen, wenn nicht in jedem von uns, schon lebendig werden lassen. Das ist doch eine unglaubliche Ermutigung und eine geniale Tatsache. Und nach 2000 Jahren werde ich in diese Familie Gottes aufgenommen. 2000 Jahre, nachdem das hier passiert ist. Und wir dürfen ein Teil dieser weltweiten Baustelle sein, von der Gott selbst, der Architekt, der Bauherr, der Baumeister ist. Vers 20. Zu den Flüchtlingen gehörten Männer aus Zypern und Kyrene. Als sie nach Antiochia kamen, verkündeten sie auch den Griechen die gute Nachricht von Jesus, dem Herrn. Auch sie verkünden. Hier steht jetzt ein anderes griechisches Wort, meint aber dasselbe. Jeder Christ kann die gute Nachricht von Jesus weitersagen. Muss sie nicht Theologie studiert haben. Und auch hier, da geht es nicht darum, dass sich jemand hinter einer Kanzel verschanzt, sondern dass Menschen einfach von ihrem Glauben weitererzählen. Dass sie mit Menschen über ihren Glauben reden, die Jesus noch nicht persönlich kennen. Und das ist identitätsstiftend. In Vers 26 werden wir sehen, das war der Moment, wo die Christen zum ersten Mal Christen genannt werden, wo die Jesusjünger Christen genannt wurden. Identität. Stellt euch mal vor, wie wichtig muss es der Gemeinde gewesen sein? Wie intensiv muss das ihren Alltag geprägt haben, ihr WG-Leben? Wenn ihr Umfeld ihnen jetzt diesen Namen gibt, Christen, Christus-Menschen, Christus-Gemeinde. Ich lobe mich ja gern selbst in Predigten, deswegen erzähle ich euch, an der Gesamtschule, da wurde ich von manchen Klassenkameraden Christ genannt oder Jesus. Dann kam ich später aufs Gymnasium und ich zitiere mal aus der Abi-Zeitung, eine viel prägendere Qualität, schreibt ein Kollege über mich, er bringt die besten Frauenwitze, ohne mit der Wimper zu zucken. Da muss ich mich fragen, hat sich da was verändert? Wofür bin ich bekannt? Wofür bist du bekannt? Kann sich jeder mal selbst fragen, wie nehmen mich die Menschen wahr? Was sehen sie in meinem Profil, auf meinen Statusmeldungen? Was hören Sie, weil ich am liebsten darüber rede? Womit beschäftige ich mich am intensivsten? Womit kenne ich mich aus? Und überlegen wir doch mal ehrlich, was müssten die Leute ehrlicherweise über uns sagen? Das ist der, der immer die Frauenwitze erzählt? Das ist die erfolgreiche Karrierefrau? Das ist der begeisterte Sportler, der große Genießer, der immer Besorgte? Oder der konsequente, hoffentlich fröhliche Jesus-Nachfolger? Was müssten die Leute über uns sagen? Manche verwenden ja den Ausdruck Biblizist als so ein Stempel der Beleidigung. Aber wenn Gott uns seinen Willen und sein Wesen in seinem Wort der Bibel zeigt, dann gibt es doch nichts Besseres, als ein Bibelchrist zu sein. Und die Christen hier, die sind nicht zufällig so, die haben sich entschieden. Sie gehen bewusst auf Menschen zu, geben bewusst die gute Nachricht von Jesus weiter, um auch ihnen die Chance zu geben, auf ein neues, auf ein erfülltes Leben. Das ist das Vorrecht und die Aufgabe für alle Christen. Manchmal ist uns die Situation von unserer Glaubensfamilie von Jahrhunderten zu weit weg, können wir uns schlecht vorstellen. Deswegen vielleicht so ein paar kurze historische Zwischenschritte. Denn durch die Jahrhunderte, da gab es ständig Christen, die das gemacht haben. Und jetzt sind wir an deren Stelle. Jetzt sind wir gefragt. Also im 3. Jahrhundert zum Beispiel, da hat Cornelius von Rom 7 Pastoren nach Frankreich geschickt. Dort hatten ganz einfache Leute anderen von Jesus erzählt. Die waren zum Glauben gekommen und dann war da eine Gruppe von Christen entstanden und die mussten gelehrt werden. Also hat Cornelius von Rom Pastoren hergeschickt, die diese Leute lehren sollten. Im 4. Jahrhundert, da ist die erste Gemeinde in Georgien entstanden. Da war das einfache Sklavenmädchen namens Nino. Nino hatte eine einfache Predigt, die hat einfach gesagt, ich verehre Jesus als Gott. Und dann sind Menschen zum Glauben gekommen. Dadurch sind Gemeinden entstanden. Durch diese Predigt, ich verehre Jesus als Gott. Vers 21, der Herr stand ihnen bei, viele Menschen kamen zum Glauben und nahmen Jesus als ihren Herrn an. Wörtlich steht da, die Hand des Herrn war mit ihnen. Die Hand des Herrn war mit ihr, mit der Nino. Denn da ist eine Gemeinde entstanden durch dieses einfache Sklavenmädchen. Und wir gehen heute nicht durch alle Jahrhunderte, aber dann gab es im 12. Jahrhundert die Waldenser. Die wollten Menschen für Jesus gewinnen. Und die katholische Kirche, die wollte sie auslöschen, wollte sie vernichten. Also haben sie sich, wenn es gefährlich wurde, in irgendein Tal zurückgezogen. Und wenn sich der Staub gelegt hat, sind sie wieder in die Dörfer und Städte und haben Menschen von Jesus gesagt. Sie nutzten jede Gelegenheit. Und letzte Station im 15. Jahrhundert schreibt der Historiker Johann Kessler über die Täufer in der Schweiz. Da sind ganze Dörfer zum Glauben an Jesus gekommen, weil nicht nur die Pastoren gepredigt haben, sondern weil jeder Christ diesen Auftrag ernst genommen hat, anderen von Jesus weiterzusagen. Und wer so eine besondere Gabe der Evangelisation hatte, der hat andere dabei unterstützt, ihnen geholfen, wie sie es besser weitersagen können, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Und so sind die von Tür zu Tür gegangen, von Kneipe zu Kneipe. Klammer auf, das kann ich nicht empfehlen. Ich war vor Jahren mal mit einer Gruppe von jungen Leuten auf so eine Art Dorf-zu-Dorf-Outreach und einer der engagierteste von uns, der wollte dann eben auch in eine Kneipe, da wo die Leute hin sind. Und der ist buchstäblich hochkant wieder rausgeschmissen worden. Aber der war so begeistert von Jesus. Klammer auf, das war auch ein Iraner. Ich habe gerade die Iraner auf dem Herzen, dass wir besonders für die beten in ihrer Situation. Wie cool, was Gott da wirkt. Und das war so ein begeisterter Iraner, der in einer Religion einfach die Liebe nicht gefunden hat, den Frieden nicht gefunden hat, sondern Hass und so viel Schlechtes. Und dann hat er Jesus kennengelernt und war so begeistert, dass er einfach allen erzählen wollte und er wollte unbedingt in diese Kneipe. Dann sind wir halt mit. Okay. Also Leute, ich will euch nicht länger in irgendwie in der Geschichte festhalten. Wir sind die Erben dieser Glaubensväter und Glaubensmütter. Sie sind einen Weg gegangen, den Weg vor uns. Und jetzt sind wir an der Reihe. Wir können Leute unterstützen, die demnächst ausreisen, durch Gebet und Geben und was auch immer. Und wir können selbst in unserer Nachbarschaft diese gute Nachricht weitersagen, in den Freundschaftsbeziehungen, die wir haben. Jetzt gilt uns der Auftrag, Gottes Liebe, sein Licht, sein Leben, seine Wahrheit in diese Welt zu tragen. Und wie gesagt, ihr seid wahrscheinlich nur hier, weil es euch jemand glaubhaft vorgelebt hat. In Hebräer 12, Vers 1 heißt es, alle diese Zeugen, die uns wie eine Wolke umgeben, spornen uns an. Darum lasst uns durchhalten in dem Wettlauf, zu dem wir angetreten sind, und alles ablegen, was uns dabei hindert. Vor allem die Sünde, die uns so leicht umgarnt. Unsere Vorgänger, Vorbilder, die sind jetzt weitgehend auf den höheren Rängen. Jetzt sind wir gefragt. Und das spornt uns an. Redet das Wort, sprecht von Jesus, und Gott wird euch beistehen. Wir haben diese mutigen Christen in Antiochia gesehen, die in dieser verdorbenen Stadt von Jesus erzählt haben. Wir haben 2000 Jahre Kirchengeschichte, wo es ununterbrochen Christen gab, die genau das gelebt haben. Deshalb gibt es heute Christen in jedem Kontinent, in praktisch jedem Land. Und wir haben Gottes Wort, das uns ermutigt, ermutigt dran zu bleiben. Mich baut das auf. Mich motiviert das. Wir sind nicht allein. Und mir hilft es selbst, den Mund zu öffnen. Nochmal Vers 21. Die Hand des Herrn war mit ihnen. Und die Hand des Herrn steht für Gottes Kraft. Gottes Hand oder Gottes rechter Arm in der Bibel steht für seine Kraft. Und das sehen wir durch die Bibel, durch die ganze Bibel. Entweder Gottes Kraft ist mit jemandem oder wir stellen uns gegen diesen Gott und seine Kraft. Jesus sagt, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Oder wer nicht mithilft, einzusammeln, die Ernte reinzuholen, der zerstreut. Entweder wir sammeln bewusst mit, wir gewinnen bewusst Menschen für Jesus, oder wir zerstreuen. Entweder die Hand des Herrn ist mit uns oder gegen uns. Entweder Jesus ist unser Retter oder unser Richter. Und lasst uns das als Ermutigung nehmen, eine Entscheidung zu treffen, mit Jesus unterwegs zu sein. Und das mit welchem Ergebnis? Das 21. Ende. Viele Menschen kamen zum Glauben und nahmen Jesus als ihren Herrn an. Ist das nicht herrlich? Interessant finde ich dabei, hier heißt es nicht mehr, sie nahmen Jesus als den Christus an, sondern sie nahmen ihn als Herrn an. Aber Wolfram, ist das nicht genau dasselbe? Ja, doch schon. Aber die Menschen in diesem heidnischen Umfeld, die konnten mit dem Begriff Christus, Messias, nicht so viel anfangen, das Verständnis hatten sie nicht, aber sie wussten, was ein Herr ist im römischen Umfeld. Sie wussten, was ein Boss ist. Und so heißt Christ werden, an Jesus glauben, ihn zum Herrn, zum Boss, zum König meines Lebens zu machen. Dass ich ihm das Steuer übergebe. Und es reicht nicht, ihn nur Herr zu nennen. Die Frage ist, mache ich ihn auch zum Herrn meines Lebens? Denn Jesus sagt ja, viele werden zu mir sagen, Herr, Herr, doch dann werde ich ihnen unmissverständlich erklären, ich habe euch nie gekannt. Macht euch fort, ihr habt nie auf mich gehört. Matthäus 7. Und hier sind jetzt viele gerettet. Wow. Das ist das Ergebnis, wenn Leute dranbleiben. Frucht. Und in Kapitel 8 hatten wir gesehen, ein Kämmerer aus Äthiopien, ein Mann, kommt zum Glauben. Dann in Kapitel 10 die ganze Familie von Cornelius. Und hier sind es viele, eine große Zahl wörtlich. Finde ich richtig stark. Interessant finde ich noch in Vers 20, da verkünden sie das Evangelium vom Herrn. Und jetzt hier in Vers 21 bekehren sie sich zum Herrn. Das heißt, Jesus ist beides, Quelle und Ziel. Er ist das Subjekt und das Objekt des Glaubens. Der, dem wir zuhören, der, dem wir glauben, dem wir vertrauen und der, dem wir folgen, für den wir leben. Wer wir sind in Christus. Christen werden mit Christus identifiziert. Deswegen heißen wir so. Alles dreht sich um Christus. Und dann kommen also viele zum Glauben. Vers 22. Als die Gemeinde in Jerusalem davon erfuhr, schickte sie Barnabas nach Antiochia. Als er dort eintraf und sah, was Gottes Gnade bewirkt hatte, freute er sich. Er bestärkte die Gemeinde in Antiochia in ihrem Vorsatz, dem Herrn von ganzem Herzen treu zu bleiben. Ja, das kenne ich. Was gibt es Schöneres, als wenn Menschen zum Glauben an Jesus kommen? Denn wenn Menschen wirklich Hoffnung und Leben finden, sich ihr Leben komplett umkrempelt. Wie genial ist es, wenn wir selbst Werkzeug dafür sein können. Aber Achtung, es geschieht aus Gottes Gnade. Gott ist es, der es bewirkt. Unser Job ist es nur, Gottes Auftrag zu folgen, das zu sagen, was er tut. Wir müssen es auch nicht ausdenken, was wir erzählen sollen. Manchmal höre ich, wie Leute meinen, wir haben doch nicht das Recht, anderen zu sagen, das ist richtig und das ist falsch. Ja, stimmt. Wir haben nicht das Recht, uns das auszudenken, was richtig und was falsch ist. Aber stimmt auch nicht, denn Gott sagt in den allermeisten Dingen sehr klar, was richtig und falsch ist. Also kommt es nicht von uns, aber wir dürfen es weitergeben. Deshalb geht es darum, Gott und seinem Wort treu zu sein, wie wir auch hier am Ende von Vers 23 sehen. Er bestärkte die Gemeinde in Antiochia in ihrem Vorsatz, dem Herrn von ganzem Herzen treu zu bleiben. Das wollen wir auch. Das will ich auch. Gott und seinem Wort treu sein, nicht nur im Gottesdienst, nicht nur im Hauskreis, auch im Alltag, in der Schule, in der WG, mit unserem ganzen Herzen, unserer ganzen Kraft, mit allem. Und für mich ist es eine Ermutigung, mit euch gemeinsam unterwegs zu sein, nicht allein unterwegs zu sein, wie die Zugvögel. Da mag einer noch so stark sein, der wird die weite Reise nicht schaffen, aber sie helfen sich gegenseitig, sie unterstützen sich gegenseitig. Wir schaffen es nur gemeinsam, Schulter an Schulter, und genau das sehen wir auch im nächsten Vers. Denn Barnabas war ein tüchtiger Mann mit unerschütterlichem Glauben, der ganz vom Heiligen Geist erfüllt war. So gewann die Gemeinde eine große Zahl von Glaubenden zu. Dann zog Barnabas weiter nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Wer von euch könnte behaupten, so zu sein wie Barnabas, all diese Qualitäten? Ich auch nicht. Ziemlich heftig, oder? Er war tüchtig, steht hier, und wörtlich gut. Er war gut. Dasselbe Wort, wie Jesus in Lukas 18, Vers 19 verwendet, als er sagt, niemand ist gut als Gott allein. Ist das jetzt ein Widerspruch in der Bibel? Nein, gibt's nicht. Sondern, lesen wir mal weiter in Vers 24, er war ganz vom Heiligen Geist erfüllt. Der Heilige Geist in Barnabas lässt aus Barnabas diese Eigenschaft gut herausstrahlen. Der Paulus sagt das auch, in mir ist nichts Gutes, Römer 7, in mir ist nichts Gutes. Aber dann präzisiert er, weil er weiß, Jesus ist in meinem Herzen, und sagt weiter, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das ist dieser realistische Blick auf uns selbst. In mir ist nichts Gutes. Und gleichzeitig, da ist sehr viel Gutes drin, weil Jesus in meinem Herzen ist. Okay, wir lesen also von Barnabas. Er ist gut, mit unerschütterlichem Glauben, ganz vom Heiligen Geist erfüllt. Yes. Und trotzdem reist er über 200 Kilometer, um sich Verstärkung zu holen, Hilfe zu holen. Das gefällt mir und das machen wir auch immer wieder. Wir laden Leute mit viel Erfahrung ein, um hier zu reden, Leute mit einer besonderen Berufung, einem besonderen Auftrag, was uns ermutigt, was uns herausfordert, was uns stärkt. Wir sind nicht allein und wir müssen es auch nicht alleine schaffen. Und das ist eine Ermutigung. In Galater 6, Vers 9 sagt uns Paulus, werdet nicht müde zu tun, was gut ist. Werdet nicht müde zu tun, was gut ist. Warum steht das da? Weil wir leicht müde wären, das Gute zu tun. Und deshalb brauchen wir diese Ermutigung, diese Begleitung, diese Unterstützung. Und heute gibt es hier auch Menschen, die eine Ermutigung brauchen, die Unterstützung brauchen. Und wenn du anderen vom Glauben weitersagst und du wirst ins Gesicht gespuckt. Habe ich bisher nur im übertragenen Sinn erlebt, aber dann brauchst du Ermutigung. Hey, du bist nicht alleine. Das ist gut, was du machst. Und ja, du bist auf dem richtigen Weg. Lass uns den nächsten Schritt gemeinsam gehen. Und der Barnabas, der Sohn der Ermutigung, so wird er auch übersetzt, der hier in Antiochia, holt sich die Verstärkung. Und ich finde das so ein schönes Zeichen. Dieser krasse Typ, dieser starke Mann, der fragt sich, ja, ich brauche Verstärkung, wen hole ich mir dazu? So ein schönes Zeichen für seine Demut, seine Bescheidenheit. Und er hat jetzt hier einen Haufen junger Christen, die noch keine Ahnung haben, die unterschiedlich geprägt sind, unterschiedliche Kulturen haben. Dann sagt er, ja, ich brauche Hilfe. Wer könnte diese Leute lehren? Ich brauche jemanden mit einer sauberen Theologie und der ein Herz hat für neue Gemeinden. Ah, Saulus, ja, das ist der Mann, den brauche ich. Aber scheinbar nicht so einfach, was hier mit Aufsuchen übersetzt ist. Das deutet an, es war gar nicht so einfach, den zu finden, zu suchen. War wahrscheinlich gerade offline. Aber irgendwie findet er ihn dann doch. Herr Barnabas bleibt dran und findet den Saulus oder Paulus. Und Gott legt einen Segen auf dieses Teamwork. Zwei zusammen. Wie schön. Denn Antiochia wird ja dann zur zentralen Startrampe der Heidenmission. Diese Stadt. Vers 26. Als er ihn getroffen hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Ein ganzes Jahr lang waren sie gemeinsam in der Gemeinde tätig. Sie lehrten viele Menschen hier in Antiochia, wurden die Jünger zum ersten Mal Christen genannt. Was ist das Erste, was Saulus und Barnabas in Antiochia machen? Sie lehren. Sie lehren die Gemeinde, sie rufen Leute zusammen und lehren sie. Das bedeutet eben das für die Gemeinde. Kommen zusammen, um zu lernen, um uns ausrüsten zu lassen, Gottes Willen auch zu tun. Letzten Sonntag hatten wir eine Außentür hängen, der Gottesdienst beginnt jetzt, wenn wir rausgehen. Dann geht's eigentlich los. Gemeinde ist eine echte Glaubens- und Charakterschule, dass wir das draußen dann auch leben. Und Paulus, der lehrt uns bis heute, wenn wir dranbleiben in der Apostelgeschichte, werden wir in der zweiten Hälfte genau das erleben. Wir können von dem Paulus da so viel lernen. Deshalb die Ermutigung, dran zu bleiben und das Bewegte, das Gehörte im Herzen zu vertiefen, zu bewegen und einzuüben. Vorhin hatte ich schon erwähnt, dass die Jünger jetzt zum ersten Mal Christen genannt werden. Wahre Jünger sind Christen, nennt man Christen. Es ist nicht so, dass ein Christ erst reift und dann irgendwann Jünger genannt wird. Nein. Alle Christen sind Nachfolger, sind Jünger, Schüler, Nachahmer, Menschen, die ihm gehorchen. Das ist die Definition. Diese Identität, die wurde von dem Umfeld wahrgenommen und dann auf die Christen projiziert. Sie wurden so benannt. Und das wünsche ich mir auch für uns, für mich, dass wir so wahrgenommen werden. Dass das unsere Identität ist, uns das prägt. Und zum Schluss noch kurz, vielleicht hat das auch was damit zu tun, was diese Christen als erstes gemacht haben. Die letzten Verse. Zu dieser Zeit kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia. Einer von ihnen hieß Agabus. Den sehen wir später nochmal in Kapitel 21. Der trat vor die Gemeinde mit einer Ankündigung, die vom Heiligen Geist kam. Eine große Hungersnot wird über die ganze Erde kommen. So geschah es dann auch während der Regierungszeit von Kaiser Claudius. Historisch korrekt, typisch für die Bibel, Klammer zu. Da beschlossen die Jünger in Antiochia, die Brüder und Schwestern in Judäa zu unterstützen. Jeder sollte so viel geben, wie er konnte. Das taten sie und schickten ihre Gaben durch Barnabas und Saulus an die Gemeindeältesten in Jerusalem. Wow, eine der ersten Sachen, was die junge Gemeinde ja macht, sie sammeln Geld, um es weiterzugeben, so wie ihr heute, wie wir heute. Sie wollen praktisch helfen, aus einem überfließenden Herzen. Da kommt Liebe in Form von Hilfsbereitschaft. Und ich meine, da war eine echte Krise, da war eine Hungersnot in Jerusalem, die hatten es echt schwierig. Und Leute, unsere Welt ist in einer Krise. In Afrika und Asien, da hungern Millionen. Aber auch bei uns. Und auch dort ist der Hunger viel mehr als nur hier. Da ist ein Hunger nach Frieden. Ein Hunger nach Frieden im Herzen. Ein Hunger nach Liebe, nach Annahme, nach Vergebung, Freiheit. Ein Hunger nach Sinn und Orientierung. In unserer Gesellschaft unter den Jugendlichen ganz krass. Die suchen Orientierung. Wie können wir darauf reagieren? Jeder gab, was er konnte. Jeder gab, was er konnte. Und da geht es nicht nur um Geld in diesem Auftrag von Gott. Und das ist eine herausfordernde Tatsache. All das auf den Tisch zu legen, was Gott uns gibt, an Gaben, an Möglichkeiten. Und wir haben ja keine Hungersnot, aber wir haben eine andere Not. Aber manchmal ist es wie in einer Hungersnot. Der eine, der hat noch irgendwelche Reserven und der andere weiß schon nicht mehr, wie er den nächsten Tag überstehen kann. Da ist es gut zu geben, zu teilen. Und ich bin begeistert, wie wir das erleben, auch dieses Schulter an Schulter in der Gemeinde. Zum Beispiel in der Musical-Woche jetzt, aber auch darüber hinaus immer wieder zu sehen, wie das praktisch wird. Und auch nicht nur, wenn wir als Christusgemeinde zusammenklüngeln, sondern eben auch darüber hinaus unterstützend wirken. So stark. James Montgomery Boyce sagt, das hier ist in der kompletten antiken Literatur das erste Mal in der damaligen Literatur, dass eine Gruppe von Menschen Unterstützung für eine andere Gruppe Menschen sammelt. Für die Christen war das normal, hier frühe christliche Gemeinde. Das ist unsere Kultur, unsere DNA. Sie sammeln für Leute sogar aus einer anderen Kultur, aus einem anderen Umfeld, die sie wahrscheinlich nicht persönlich kennen. Das war für Christen von vornherein normal. Christen leben für Christus. Sie geben sein Wort weiter, sie geben seine Wahrheit weiter, sie geben seine Liebe weiter mit allem, was ihnen möglich ist. Und dabei erleben sie eine Freude. Eine Freude, die die Welt nicht kennt, nicht geben kann. Eine Ermutigung. Und es gibt keine bessere Art, sein Leben zu investieren als das. Deshalb die Ermutigung, lasst uns konsequent Jesus nachfolgen. Und die Hand des Herrn wird mit uns sein. Amen. Jesus, vielen Dank für diese Ermutigung durch diese ersten Christen, durch den Barnabas, der demütig war, sich hat helfen lassen und die Gemeinde, die mitgemacht hat, die einfach zusammengestanden sind, um andere zu unterstützen, die sich ermutigt haben, dass dein Reich auf der ganzen Welt verbreitet wurde und dass wir heute davon Nutznießer sein können, weil auch zu uns diese gute Nachricht gebracht worden ist. Bitte gib auch uns den Mut und die Freude, genau das zu tun, dich weiterzugeben. Und danke, dass du der bist, der den Glauben wirkt, der das Wachstum schenkt, dass wir nichts aus uns herausquetschen müssen, sondern du bist der große und gute Geber. In Jesu Namen. Amen.